Liebe Gäste, liebe Gemeinde, lasst mich heute mal die Predigt ganz anders anfangen. Und zwar möchte ich euch ein Märchen vorlesen. Ein sehr altes Märchen, ist aber wichtig, den Hintergrund zu kennen für den Predigttext, der dann später folgt, weil beides eine Problematik anschneidet, die die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte dominant war, nur uns heute glücklicherweise recht fremd. Hört zu, ich will euch von einem guten Lande sagen, dahin würde mancher gerne auswandern, wenn er nur den Weg wüsste. Aber der Weg dahin ist weit. Diese schöne Gegend heißt Schlaraffenland. Da sind die Häuser gedeckt mit Eierfladen und Türen und Wände sind von Lebzelten und die Balken von Schweinebraten. Was man bei uns für einen Dukaten kauft, kostet dort nur einen Pfennig. Um jedes Haus steht ein Zaun, der ist von Bratwürsten geflochten. Im Schlaraffenland legen die Rosse keine Rossäpfel, sondern Eier. Große, ganze Körbe voll und ganze Haufen, so dass man 1000 um einen Pfennig kauft. Und das Geld kann man von den Bäumen schütteln wie Walnüsse. In dem Land gibt es auch große Wälder, da wachsen im Buschwerk und auf den Bäumen die schönsten Kleider in allen Farben. Wer aber gerne arbeitet, Gutes tut und Böses lässt, dem ist jedermann dort Abhold. Und er wird des Schlaraffenlands verwiesen. Wer nichts kann als schlafen, essen, tanzen und spielen, der wird zum Grafen ernannt. Dem aber, welchem das Volk als den faulsten und zu allem Guten untauglichsten erkannt, der wird König über das ganze Land und hat ein großes Einkommen. Nun wisst ihr des Schlaraffenlandes Art und Eigenschaft. Wer sich also auftun und dorthin eine Reise machen will, aber den Weg nicht weiß, der frage einen Blinden, aber auch ein Stummer ist gut dazu, denn er sagt ihm gewiss keinen falschen Weg. Um das ganze Land herum aber ist eine berghohe Mauer von Getreidebrei. Wer hinein will oder aber heraus, muss sich da erst bis zum Erbrechen durchfressen. Hier endet das uralte Märchen vom Schlaraffenland, von dem, wie gesagt, keiner weiß, in welcher Gegend dieser Welt es überhaupt entstanden ist oder wer es geschrieben hat. Wir wissen aber, dass Hülsenfrüchte zu den ältesten Nahrungsmitteln der Menschheitsgeschichte gehören. Und wir wissen ebenfalls aus der menschlichen Ernährungsgeschichte, dass im Altertum bis weit ins Mittelalter hinein die normale Küche des einfachen Menschen morgens und abends ein solcher Getreidebrei oder solch eine Hirsegrütze gewesen ist. Erst aufgrund dieses Wissens verstehen wir heute den Sinn des Märchens vom Schlaraffenland. Man musste sich, um in dieses Schlaraffenland mit den besseren Speisen kommen zu können, erst durch einen Berg von widerlicher Fader Getreidegrütze fressen, wobei diese Grütze Armut symbolisiert und die erstrebten besseren Speisen des Schlaraffenlandes den Reichtum, den Wohlstand. Beide sind aber, deswegen diese drastische Schilderung des Märchens, unüberwindlich voneinander getrennt durch die Mauer des Grützebreis und den Brechreiz, den man empfindet, um sich dorthin durchzuquälen, was keinem gelingen mag. Was Armut ist, das wusste man zur Zeit Jesu so gut wohl wie jeder. Erstaunlich war ich, als ich nochmal nachlas in der Vorbereitung dieser Predigt durch manchen Lexikonartikel, in der Auslegung dieses Textes und wie bestimmte Dinge, die ihr gleich verstehen werdet, besser nachvollziehen können, dass 95% der Bevölkerung, nicht nur in Israel, sondern überhaupt Vegetarier waren. Aber nicht aus Idealismus oder wegen nachhaltiger Landwirtschaft oder weil wir ein Problem mit unserem Klima haben, sondern weil es außer Getreideformen ein bisschen Gemüse und Brot also und Grütze nichts anderes gab. Und Vorsicht, deswegen das Märchen vom Schlaraffenland zu sagen, dann haben die es ja damals schon richtig gemacht. Jeden Tag dasselbe. Brot ist darum das zentrale Stichwort geworden für Nahrungsmittel schlechthin, für Grundnahrung überhaupt. In der Zeit der Antike, aber auch darüber hinaus, waren darum auch Massenspeisungen an der Tagesordnung. Wohltätige, selbstlose Bürger oder solche, die nach politischem Einfluss strebten, veranlassten sogenannte Brotstiftungen. Kostenloses Getreide oder schon gebackenes Brot für die bedürftige Volksmenge. Wir erinnern uns an den einen oder anderen Hollywood-Schinken der 60er Jahre, die durchaus auf historischen Tatsachen beruhen, dass selbst die römischen Kaiser in den Arenen vor den Spektakeln erstmal Brot in die Menge werfen ließen. Und erst nach dem Brot, und bei uns ist es der Kaffee, kam es dann zu den Gladiatorenkämpfen oder eben auch zu den Christen, die den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Warum? Um mit all diesem Spektakel und den mildtätigen Gaben vorneweg das Volk von seiner eigenen Misere abzulenken. Wohl vor diesem Hintergrund erzählt Johannes in seinem Evangelium eine Speisegeschichte, ein Speisungswunder von Jesus, das ganz bewusst abweicht von seinen Formulierungen, die wir sonst aus Matthäus, Markus und Lukas kennen. Darum hatten die Speisungsgeschichten in der damaligen Zeit auch so große politische Bedeutung. Denn wer dafür sorgt, dass die Menschen satt werden und sich dadurch beliebt machen im ganzen Volk, der gilt als gefährlicher Konkurrent der herrschenden Staatsgewalt. Lange Vorrede. Sie ist aber wichtig, um uns jetzt auf den Perikopentext des Johannesevangeliums konzentrieren zu können. Ich lese Johannes 6, die Verse 30 bis 35, wie so oft aus der Hoffnung für alle. Johannes 6, ab Vers 30. Aus der Menschenmenge riefen sie zu Jesus: Wenn wir an dich glauben sollen, musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht so eines wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Jesus entgegnete: Ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das Johannesevangelium berichtet unmittelbar vor unserem Predigtext, dass Jesus 5000 Menschen auf wundersame Weise satt gemacht hat. Deshalb, so erzählt Johannes, anders als die synoptischen Evangelien weiter, wollen sie ihn zum König machen. Jesus aber flieht vor der aufgeregten Menge. Aber wie so ein begeisterter, enthusiastischer Mob ist, sie suchen und finden ihn schon am nächsten Tag wieder in der Umgebung. Doch sie werden von Jesus vor den Kopf gestoßen. Ihr kommt ja doch nur zu mir, weil ihr satt geworden seid. Nicht etwa, weil ihr gemerkt oder verstanden hättet, was das bedeutet, was da gestern geschehen ist. Seine Gesprächspartner, die Rädelsführer der großen Menschenmenge, ahnen, dass es Jesus um mehr geht als nur um das Füllen knurrender Mägen. Sie reagieren motiviert und einsatzbereit, immerhin. Was können wir tun? Fragen sie zurück. Wie können wir das schaffen, wovon du sprichst? Jesus entgegnet: Nicht ihr, sondern Gott tut, was nötig ist. Er macht, dass ihr dem vertrauen könnt, den er gesandt hat. Jesu Zuhörer merken, dass er von sich selber spricht. Zweifel, Skepsis kommt auf. Wie weit können Sie ihm trauen? Woran kann man erkennen, dass er nicht auch nur einer von den vielen ist, die einen hochdotierten politischen Posten suchen und mit Brot nur Macht erwerben wollen? Ist er wirklich der, auf den das Volk schon viele Jahre so sehnlichst wartet und hofft? Sie haben eine Idee. Sie fordern ein eindeutiges Erkennungszeichen von Jesus und halten ihm erinnernd vor Augen, wollen ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Du weißt, woran du dich messen lassen musst. An der wunderbaren Speisung Israels in der Wüste Sinai damals mit Manna durch Mose. Das war doch wahres Brot vom Himmel. So etwas in der Art müsstest du tun. Etwas so Sensationelles, an dem keiner vorbeikommt. Etwas, das alle überzeugen muss. Doch Jesus bremst wieder seine Gesprächspartner, behutsam, aber doch deutlich. Vereinnahmen will er sich nicht lassen von ihren Interessen. Aber er will sie auch nicht einfach nur so stehen lassen, denn er versteht sie ja. Zu oft schon ist das sogenannte einfache Volk enttäuscht worden. Jesus möchte ihren Horizont weiten. Er will erreichen, dass ihnen über der körperlichen Sättigung die Augen aufgehen für den, der dahinter steht und der noch viel, viel mehr tun und sagen kann. Nicht Moses war damals der entscheidende Mann, der das ersehnte Brot vom Himmel, das Manna, gegeben hat, der unsere Väter durch die Wüste geführt hat. Der hat eigentlich lediglich seinen Dienst getan im Auftrag Gottes. Und außerdem, das war damals. Viel wichtiger ist doch, was heute ist. Und für euch heute gilt, mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das ist die Wirklichkeit, dass Gott für seine Menschen sorgt. Gestern, heute und morgen. Ein Leben lang. Das Johannesevangelium präzisiert und schärft viel mehr noch als die anderen Evangelien den Menschen damals und auch uns heute ein. Jesus ist für uns so lebensnotwendig, so unersetzlich wie das elementare Grundnahrungsmittel Brot. Er ist für uns da. Mit allem, was er getan und gelebt hat, hat er uns das gezeigt. Wer zu ihm kam, wer nach ihm rief, dem hat er sich zugewandt. Jesus hat immer gesehen, gespürt und wahrgenommen, wo Menschen gewartet, gehofft und gesehnt haben. So spricht Jesus dann auch selbst: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin für dich da. Ich speise dich nicht ab. Ich bin da, auch wenn sonst keiner Zeit für dich hat. Und er ergänzt: Ich bin auch da für die Satten und für die, die ihn womöglich schon satt haben. Aber wie können wir das verstehen im Sinne von konkret, praktisch, in unser Leben einbauen? Bleiben wir beim Brot. Brot ist doch nicht einfach nur wertvoll dadurch, dass es da ist. Also gut, so ein schönes Brot mit so einer Sauerteigkruste, das ist auch schön anzusehen, doch. Und wenn es so frisch aus dem Ofen kommt oder noch so warm beim Bäcker gekauft, man muss nicht gleich reinbeißen, also es hat auch schon so einen Wert an sich. Also ich will das nicht schmälern, aber richtig wertvoll wird es doch erst dadurch, dass es gebrochen oder geschnitten und vor allem geteilt wird. Der Segen des Brotes nicht darin, dass es ganz bleibt, sondern dass es verteilt wird auf ganz viele und dann auch bitteschön verzehrt. Es dient nicht zur Dekoration auf dem Tisch, jedenfalls nicht in aller Regel. So pervertiert sind wir hoffentlich noch nicht, sondern Brot ist wirklich lebensnotwendig. Ich gehöre zu einer Generation, die das existenziell nicht kennt. Das gebe ich zu. Aber ich weiß, dass wer schon einmal gesehen hat, dass Menschen sich prügeln können und sogar, Gott sei es geklagt, für ein Stück Brot töten können, vergisst das nie mehr in seinem Leben. Mein Vater hat über den Krieg und die Kriegsgefangenschaft nie gerne und schon gar nicht viele Worte gemacht. Aber davon hat er schon erzählt, was aus Menschen werden kann, die hungern. Brot ist lebensnotwendig. Wir heute, die wir genug Brot haben, die wir sogar im Discounter nur auf den Knopf drücken müssen und dann kommt meistens zumindest das, was wir haben wollten, wenn die dahinter alles richtig gemacht haben, kennen das nicht so. Aber wie gesagt, unsere Eltern und Großeltern ging das noch anders, als am Ende des Krieges und nach dem Krieg der Hunger groß war. Brot war für sie ein Zeichen für das Leben schlechthin. Wer kein Brot hatte, hatte auch kein Leben. Punkt. Das waren Synonyme. Und eben auch schon zur Zeit Jesu. So ist es auch kein Zufall, dass es beim Abendmahl heute auch gleich bei uns Brot gibt. Mit dem Brot, das Jesus seinen Jüngern verteilt, gibt er doch nicht nur unserem Magen zu essen, obwohl es mir da ähnlich geht. Ich habe das schon häufiger gesagt, dass ich mich schon immer darauf freue, natürlich, weil es das Abendmahl ist, versteht mich nicht falsch, aber weil mir Rosis Brot so lecker schmeckt. Ich habe meine Kindheit verbracht in der Gemeinde, da gab es so ein ausgetrocknetes Toastbrotscheiben, die waren so in Gittermuster geschnitten. Da fiel es einem nicht schwer, mit Jesus traurig zu sein. Bei dir, Rosi, schon. So lecker ist das, dass man schon mal ein größeres Stück abmacht. Aber auch das ist ja nur eine nette Nebenwirkung. Das hat nichts mit dem Zentrum des Evangeliums, des Abendmahls, mit dem Brot des Lebens, das Jesus ist, zu tun. Wer Jesus entdeckt, hinter all den verdeckenden Verpackungen unseres Alltags, für den hat er und seinen Lebenshunger Antworten parat, die wir kaum für möglich halten. Kreuz und Auferstehung Jesu Christi vermitteln ja nicht nur Sinn für die ganze Welt, sondern auch für dein und mein eigenes Leben. Gott ist doch kein unbeirrbar ablaufendes Weltgesetz, keine Schicksalsmacht, sondern unsere Hoffnung, leibhaftig geworden durch diesen Jesus Christus, der alle Sehnsüchte unseres Lebens satt machen kann. Aber noch einmal zum Schluss zurück zu unserem Märchen. Mittelalterliche Maler haben gerne geträumt von der Zukunft des sogenannten Schlaraffenlandes. Alle Hunger- und Durstwünsche sollten dort erfüllt werden. Ich finde, die Suche nach dem Schlaraffenland sollten Menschen aufgeben. Auch wenn die Märchen heute anders lauten, aber wir streben doch immer noch demselben Mist hinterher. Und müssen dafür manchmal mehr als nur Kreide fressen und ethisch auch fragwürdig handeln. Jesus erzählt uns keine Märchen, wenn er zusagt, dass er unseren Lebenshunger stillen und unseren Lebensdurst löschen will. Das Hoffnungsbild des ewigen Lebens, wie es bei Johannes formuliert wird, ist das positive Gegenbild zum Albtraum des Schlaraffenlandes. Es ist das Hoffnungsbild einer Zukunft, in der wir das Wort Gottes, ja, essen wie Brot, wie eine christliche Schriftstellerin es einmal formuliert hat. Schließlich ist Jesus das Brot des Lebens, weil er die Hoffnung verkörpert, die dem Tod das letzte Wort nehmen wird. Doch nun ist Christus nicht einfach nur durch den Tod gegangen, sondern er hat ihn auch überwunden. Weil aber durch Jesu Tod und Auferstehung das Sterben nicht mehr das letzte Wort hat, weil unser Leben also nicht einfach in irgendeiner Sackgasse enden kann, darum ist das, was wir tun, auch nicht einfach nur umsonst und vergeblich. Wer das Brot des Lebens hat, braucht kein Schlaraffenland. Der braucht auch keine religiöse Paradiesvorstellung mit mehr oder weniger Jungfrauen und so ein Gedöns. Der hat geistliche Nahrung, die auch in den schwierigsten Lebenssituationen des Lebens satt macht. Halten wir das im Hinterkopf wenn wir nachher das eine leckere Stück Abendmahlsbrot uns auf der Zunge zergehen lassen, das hat Jesus in unser Leben investiert, damit wir keinen Hunger und keinen Durst mehr nach den wirklich wichtigen Dingen des Lebens haben müssen. Gott und Christus sei Dank.